Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Anfangs ist es wie ein Erdbeben. Dann schießt ein alles einnehmender Schwindel in den Kopf. Bis es sich anfühlt, als würde man den eigenen Körper hineingesogen. Ohne Kontrolle. Immer tiefer. Bis alles schwarz ist. Der Anfall liegt in tiefster Dunkelheit.
So beschreibt es die Filmemacherin Jasmin C. Rahms, die uns aus Mainz hier nach Berlin zugeschaltet ist. Ganz herzlich willkommen bei Plus Eins. Hallo Jasmin.
Hallo Utz und danke, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Du hast eine Epilepsieerkrankung schon seit deiner Kindheit. Das heißt, du musst eigentlich jederzeit mit einem Krampfanfall rechnen, ohne Medikamente. Du hast dich vor einigen Jahren auf die Suche nach alternativen Heilmethoden gemacht und darüber einen sehr persönlichen und berührenden Dokumentarfilm gedreht. Heil dich doch selbst, heißt der Film. Und wir haben hier gerade schon einen Ausschnitt gehört, in dem du einen solchen Anfall beschrieben hast. Wie sah, bevor der Film entstand, dein Leben mit dieser Erkrankung aus?
Also ich habe den Film angefangen, so ziemlich zu der Zeit, zu der ich mich entschieden habe, die Medikamente abzusetzen und andere Dinge auszuprobieren. Mit Medikamenten davor hatte ich keine Anfälle, musste aber konstant mein Blut checken lassen und so weiter. Und es gab Nebenwirkungen, mit denen ich mich einfach nicht mehr, die ich einfach nicht mehr haben wollte. Und ich habe gedacht, gibt's da nicht was anderes? Gibt's nicht irgendeine Medizin oder irgendwas, das mir irgendwie vielleicht was Besseres bieten könnte? Mhm. War ein bisschen naiv, aber ja.
Na, über den Weg sprechen wir ja jetzt. Du hast, nur um dir dieses Lebensgefühl dann nochmal besser zu verstehen, diese Erkrankung schon als Kind. Wie fühlt sich ein Leben mit Epilepsie an?
Also ich glaube, ein Leben mit Epilepsie ist sehr von Angst geprägt, jedenfalls bei mir. Es ist ja bei jeder Person anders. Bei mir war es sehr von Angst vor dem nächsten Anfall geprägt, weil der Anfall kann ja immer kommen, zu jeder Zeit. Man läuft neben der Straße, man überquert die Straße und man kann plötzlich einen Anfall bekommen. Und ich hatte eigentlich nie wirklich Kontrolle über meinen Körper in diesen Momenten. Also ich konnte nicht sagen, es kommt ein Anfall, ich muss mich jetzt hinsetzen oder mal schnell über die Straße weiterlaufen. Das war einfach von hier jetzt auf die nächste Sekunde und ja, dann war alles vorbei.
Und du hast es schon thematisiert. Ursprung des Films war auch dein Entschluss, neue Wege zu gehen, alternative Heilmethoden auszuprobieren. Und dabei triffst du aber auch andere Menschen, die eine ähnliche Entscheidung bei ganz unterschiedlichen schweren Erkrankungen getroffen haben. Gab es für dieses ganze, ich sag mal, Projekt einen Auslöser?
Ach, der Auslöser war, glaube ich, dass ich eine ganz tolle Frau, also ich habe damals in Los Angeles gelebt, wo noch der Umgang mit solchen Dingen ein bisschen anders ist, ein bisschen offener, würde ich sagen, mit alternativen Heilmethoden, sogenannten alternativen Heilmethoden. Und ich hatte eine Freundin, die Multiple Sklerose hat und das Ganze komplett mit Ayurveda und mit anderen, also Ernährungsumstellungen und so weiter bewältigt hat. Und das war super. Das war toll. Das hat mich so inspiriert. Und ich habe gedacht, okay, ja, wie gesagt, vielleicht gibt es ja auch was für mich. Ich hatte keine Vorbilder, aber ich habe einfach alles ausprobiert.
Wir hören sie mal. Du hast sie auch im Film gezeigt und sie erzählt da selber, ihr wurde vor 20 Jahren Multiple Sklerose diagnostiziert und du hast sie in L.A. in ihrer Küche gefilmt.
I remember there was tingling. I had tingling in my arms and I went to a bunch of different doctors and stuff. And I was given my sentence, so to speak. Well, 99.9%, you have multiple sclerosis. You will be in a wheelchair. I mean, it was so horrible. It was overwhelming. It also, at that moment, I knew, well, that's what he thinks, but that's not my future. The beauty of the diagnosis is then you have something to play with. You have something that you can take charge of your life, or I took charge of my life. And I just went on a flurry. I went crazy on every healer possibly.
Also Hillary erzählt, wie sie ihre Diagnose bekommen hat und sich dachte, das ist nicht meine Zukunft. Und dann ist sie los zu verschiedenen Heilern gegangen. Eine Inspiration für dich, hast du gesagt. Was deinen eigenen Entschluss anging, gab es in deiner Familie aber schon auch Kritik. Also dein Vater beispielsweise ist da sehr stark in dieser Rolle. Er hat selbst Parkinson, muss man sagen. Er hält damals von deiner Suche nach alternativen Heilungsansätzen, kann man glaube ich so sagen, gar nichts.
Absolut, ja. Also er war komplett dagegen, hat gesagt, Jasmin, du bist absolut verrückt. Was soll das denn? Hat das auch auf diverse Arten ausgedrückt. Meine Mutter fand es auch absolut blöd, aber natürlich ist auch natürlich verständlich, ne? Die haben natürlich Angst um ihre Tochter, die da Epilepsie hat. Ja, und ich habe auch gedacht, Mensch, vielleicht finde ich ja auch doch noch was für meinen Vater. Weil eben er auch Parkinson hat. Und das war damals noch in einem relativ frühen Stadium. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die da irgendwie andere Wege gefunden haben.
Zumindest zu dem Zeitpunkt schien er nicht besonders zugänglich für das Ganze zu sein.
Wer soll denn das bezahlen? Die Alternativmediziner, die wollen Geld machen. Alle wollen sie nur Geld machen. Also für mich Quacksalbe. Weltweit gibt es keinen Chirurgen, keinen Arzt, keinen Neurologen, keinen Internisten oder sonst irgendjemand, der irgendwie ein Mittelchen hätte gegen Parkinson zum Beispiel. Da kommt irgendwo einer daher, sollen wir das mal versuchen. Kostet alles Geld und bringt gar nichts.
Vielleicht reden wir kurz, bevor wir richtig einsteigen in die Geschichte, nochmal über diese Kritik westliche Medizin versus alternative Heilmethoden. Das ist ja ein riesiges, durchaus kontroverses Thema. Mhm. Mit welcher Haltung bist du damals an die Sache rangegangen? Warst du skeptisch, hattest du Sorge oder im Gegenteil? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, ich war am Anfang, bin da sehr naiv rangegangen. Ich bin da aber auch sehr dankbar dafür, dass ich da naiv rangegangen bin. Weil sonst hätte ich das Ganze auch nicht gemacht. Es war nämlich ein sehr, sehr großer Sprung ins kalte Wasser. Meine Meinung hat sich über die Zeit geändert. Ich habe damals eine Phase gehabt, wo ich gesagt habe, das ist doch alles Blödsinn hier mit der westlichen Medizin. Da wird auch so viel Geld gemacht und so weiter und so fort. Und ach Mensch, da gibt es nur Nebenwirkungen und so. Ne? Das war so meine Phase. Und habe aber auch währenddessen geschaut, es gibt doch auch noch andere Medizin. Und zwar traditionelle Medizin wie traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda, was traditionelle indische Medizin ist, Medizin in den Amazonasgebieten, die über Jahrtausende entwickelt wurde und teilweise eben auch von uns jetzt nachgewiesen, funktionsfähig sozusagen ist. Aber eben dort auch, es ist einfach eine Erfahrungsmedizin. Das sind Erfahrungsmedizinen. Und dann dachte ich, warum verurteilen wir diese Medizin denn als Alternative, in Anführungszeichen, Medizin? Und habe eben geschaut, wie gehen die an Epilepsie ran?
Du hast auch andere Menschen getroffen, die ebenfalls nicht weiter diesen vorgesehenen Weg gehen wollten und auf der Suche nach Alternativen waren. Eine Geschichte ist die von Rick aus Portland. Wie bist du auf ihn gekommen?
Rick habe ich gefunden durch einen anderen Protagonisten, Howard, der auch in Portland lebt und der ebenfalls Parkinson hat. Und die beiden habe ich, also beziehungsweise Howard habe ich tatsächlich einfach durch Recherche im Internet gefunden, weil ich eben gehofft habe, irgendwie irgendwelche anderen Möglichkeiten für meinen Vater zu finden, der an Parkinson erkrankt war und ist.
Und Rick lebt auf einem Boot und da hast du ihn auch besucht.
I worked for the US government and the US Forest Service. I was in a very high stress environment. I had like 350 employees that I was responsible for. But I guess I assumed that when I retired that this all my stress would be gone. And so it was a pretty much of a shock when I, a month after retiring, and I woke up on the morning on my boat in very calm, peaceful environment and just started, couldn't stop trembling.
Es klingt wirklich ziemlich schockierend. Also Rick blickt auf ein sehr stressiges Arbeitsleben zurück und ist dann in seiner Rente eines Morgens aufgewacht und konnte nicht mehr aufhören zu zittern. Wie war dein Eindruck von ihm? Was war das für ein Typ?
was ist Rick für ein Typ? Rick ist ein total liebevoller und er ist aber auch so ein Einsiedler und das sagt er auch von sich selbst. Also ist so ein Einzelgänger. Und gleichzeitig, ne, er hatte wirklich einen hohen Rang sozusagen da, wo er war und ist halt ein bisschen Karrieremensch im Forest Management, aber ganz gechillt eigentlich.
Und als du ihn damals kennenlernst, wie war sein Gesundheitszustand?
Er war damals ähnlich wie mein Vater auch zur gleichen Zeit. Er hatte einen Tremor auf der einen Seite. Parkinson-Tremor ist oft nur auf einer Seite. Aber ansonsten war er ziemlich fit. Also er ist sein Boot mit uns gefahren. Er ist immer Sport gemacht mit seiner Hündin und alles. Also er war ziemlich fit.
Und was hat er dann unternommen, um seine gesundheitliche Situation zu verbessern?
Rick war auch jemand, der auch gesagt hat, ich möchte nicht, dass diese Diagnose meine Prognose ist. Ich möchte nicht, dass das jetzt mein Leben bestimmt. Und ich versuche jetzt was dagegen zu tun. Dann hat er gegoogelt und hat eben Howard, unseren anderen Protagonisten, gefunden. Und mit Howard hat so ein bisschen das versucht, was Howard auch gemacht hat. Das heißt, er hat seine Ernährung sehr stark umgestellt, hat aber nicht genau das gleiche wie Howard gemacht. Also, ja. Und hat zum Beispiel Zucker rausgenommen und so weiter, ne?
Eine andere Diät verfolgt, Paleo genau. Hat er gemacht.
Genau, richtig, er hat Paleo gemacht. Howard hat auf die vegetarische Diät umgestellt, weil das besser für den Darm ist. Mhm. Ja, genau, und ist noch zu einem anderen Heiler gegangen. Und der andere Heiler, ja, weiß nicht, also da war Howard auch so ein bisschen skeptisch ihm gegenüber und ich glaube, wir auch.
Du hast das auch gefühlt. Man sieht den auch. Dann hat er irgendwie legt ein Schwert auf und beschreibt bestimmte Techniken der Atemzüge und man kann da ins Zweifeln kommen so ein bisschen. Aber also für mich wichtig die Frage: Warum hat er sich von diesem schulmedizinischen Weg verabschiedet? Weil für ihn klar war: Okay, das wird dann einfach zu meinem Ende führen, so wie es prognostiziert ist. Und es gibt bei dem anderen Weg gibt es eine Hoffnung.
Ja. Ich denke schon, also der schulmedizinische Weg für Parkinson verspricht derzeit nicht so viel. Also man hat trotzdem noch Symptome, auch wenn man 5-mal, 6-mal am Tag Medikamente nimmt. Und zwar starke Symptome und möglicherweise auch Nebenwirkungen. Und diese Medikamente, die meisten, die es bei Parkinson gibt, ich bin keine Medizinerin, aber soweit ich eben weiß, sind die schon sehr alt. Also da gibt es nicht sehr viel neue Forschung.
Und das, was er unternimmt, scheint dann aber auch erstmal zu wirken. Also Rick scheint auch sehr optimistisch und erzählt dir von ersten Erfolgen.
The first real symptom relief I got was emotional release in my facial expressions and that sort of stuff is coming back in many ways. Back pain with kidneys and liver has gone down significantly. I've got nothing to lose and everything to gain.
Also die erste Verbesserung, emotionale Erleichterung, seine Mimik ist teilweise zurückgekehrt, beschreibt er. Die bei Parkinson-Erkrankten gibt es ja manchmal etwas maskenhafte Züge. Er spricht von weniger Rückenschmerzen. Konntest du bei ihm auch beobachten, dass es ihm, also konnte man ihm ansehen, dass ihm das alles gut tut?
Ja. Absolut. Also er war irgendwie so ein bisschen in Einklang mit sich selbst. Und das kenne ich von mir selbst, wenn man einfach das eigene Schicksal so ein bisschen selbst in die Hand nimmt. Das tut einfach gut, wenn man das Gefühl hat, ich kann da was bewegen bei mir. Und das können wir ja auch.
Kommen tatsächlich aber bald schon die ersten Rückschläge bei ihm. Das betrifft aber in dieser Zeit auch dich. Also du hast nach Jahren, so wie es der Film erzählt, zum ersten Mal wieder epileptische Anfälle, gleich 2-mal. Beide Male fällst du auf den Kopf und einmal holst du dir dabei auch eine Gehirnerschütterung. Mhm. Da würde ich gerne später auf jeden Fall nochmal mit dir drüber sprechen. Aber auch Rick geht's persönlich schlechter und er sagt dazu etwas, was ich als Person, die es noch nicht erlebt hat, bei diesem Prozess besonders bemerkenswert finde.
The hard part is having the faith in there that the symptoms don't go away until the symptoms go away and I can't control that. I need to convince all of me that I'm worthy of it. And when all of those things become in alignment, I'm done. But it's not an easy journey.
Er sagt, dass das Schwierige an diesem Weg ist, dass man den Glauben behalten muss, dass es der richtige Weg ist, auch wenn sich das erstmal ja gar nicht zeigt, wenn sich erstmal gar nichts verbessert. Und das ist ja was, was eigentlich alle deine Protagonisten in dem Film ansprechen, diese Schwierigkeit, an die Methoden zu glauben, auch wenn es ja erstmal keinen Nachweis gibt, auch noch nicht mal einen persönlichen Befund, dass man auf einem guten Weg ist. Und dann gleichzeitig das Risiko einzugehen, gegen den Rat der Ärzte bestimmte Medikamente abzusetzen und ja, nicht zu wissen, wohin die Reise geht. Hast du das auch so erlebt?
Ja, absolut. Es ist ja immer ein Auf und Ab, wenn man sowas macht, ne? Also es ist nicht eine gerade Linie, weil wenn man versucht, andere Möglichkeiten zu finden, ist es nicht für jede Person das gleiche Mittel, das richtig ist. Und auch nicht der gleiche Weg, weil wir sind einfach alle so unterschiedlich. Das merkt man ja sogar in unserer Allgemeinmedizin, ne? Also für mich ist vielleicht dieses Schmerzmittel gut und für dich ist dieses Schmerzmittel gut. Und ich habe diese Nebenwirkungen, du hast andere Nebenwirkungen. Also unsere Körper sind einfach so unterschiedlich und das müssen wir, glaube ich, anerkennen. Und nicht zu wissen, was genau helfen kann, aber dann nicht den Glauben zu verlieren, ist unheimlich schwierig. Und bei Rick war es eben so und deshalb schätze ich ihn und bewundere ihn so sehr. Er hat dann wirklich in einem Moment nichts mehr machen können. Also er konnte sich selbst nicht mehr duschen, er konnte sich selbst nicht mehr aus dem Bett heben. Also das Parkinson ist so schwerwiegend geworden, dass er wirklich Hilfe brauchte, konstant, rund um die Uhr. Aber er hat trotzdem gesagt, okay, irgendwie möchte ich immer noch nicht aufgeben. Und er hat einfach währenddessen, und das ist das Schöne, auch seinen Kopf trainiert, ne? Und hat an sich geglaubt. Und das ist einfach auch ein riesiger Teil des Ganzen. Mhm. Die Psyche und das Mentale, das einfach leider meiner Meinung nach sehr vernachlässigt wird in unserer hier hiesigen Medizin.
I kind of was looking at that in my journey as a jackrabbit thing. I was gonna do it quicker and faster than Howard and try to be the overachiever that I always had been. And that's just not what the journey's about.
Er sagt das auch nochmal und er sagt, dass ihm aufgefallen ist, dass er die Leistungsprinzipien aus seinem früheren Leben mit in den Heilungsprozess übernommen hat und dass er nun aber sich eigentlich mit seinen seelischen Wunden befassen müsste. Vielleicht kannst du das auch nochmal beschreiben, was er da für eine Wandlung durchgemacht hat. Er wurde viel weicher, habe ich den Eindruck. Kann man das so sagen?
Ja, also das Schöne war, dass er gelernt hat, das hat er selbst so gesagt, sich auf andere Menschen zu verlassen und einzulassen. Weil es gibt auch eine total süße Szene in dem Film. Am Anfang, bevor er Pfleger und Pflegerinnen hatte, haben seine Nachbarinnen sind zu ihm rübergekommen und haben ihn geduscht. Da standen die dann im Bikini und er in der Badehose in der Dusche zusammen und haben ihn geduscht. Und sowas wäre ihn für ihn vorher absolut nicht möglich gewesen. Aber er hat gemerkt, hey, ich bin nicht allein auf dieser Erde. Ich muss mich auf andere Menschen verlassen. Und diese Öffnung, die er irgendwie mit seinem Herzen gemacht hat, die hat ihm auch ganz, ganz viel gegeben.
Und er bohrt da bei sich auch nochmal tief und berichtet, dass er als Kind nicht die Zuwendung und Fürsorge erhalten hat, die er gebraucht hätte. Mhm. Und deshalb vielleicht ein Stück weit auch gelernt hat, dass man sich nicht so richtig auf andere Menschen verlassen kann und schafft es aber dann, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, diese ganze Intimität und auch die Verletzlichkeit zuzulassen, im Kontakt mit diesen sehr, sehr rührenden Nachbarinnen.
Are you ready for me to make the move?
I'm ready. Yes. Here we go.
We're good.
Okay. Whoa, nice. Nice landing.
Yeah. Is it too warm?
This is okay.
Yeah.
You think?
Oh, yeah, it's fine.
Okay. Here we go. Close your eyes.
Learning to be that trusting, vulnerable person is a huge lesson for me in this journey. This is about my mind, letting my mind go. It's a long, hard, slow process. Been agonizing and scary to having the courage to kind of sustain my path and my journey and not give up and say, screw it, I can't do this anymore. Even though that I've had that moments. But in order to live in the light on a full-time basis, you gotta face the darkness.
Er spricht immer wieder von der Journey und kommt auf dieser Reise dann zu der Erkenntnis. Es geht nicht unbedingt darum, die Krankheit loszuwerden, sondern für ihn auch ganz konkret das Leben zu genießen, wie es ist. Und er sagt, Parkinson hat ihm eigentlich ein Geschenk gemacht, nämlich zu lernen, eben verletzlicher und offener zu sein gegenüber anderen Menschen.
Life is a journey and I fixated on the goal of being done with Parkinson's, but the journey is really life and I need to enjoy life in its fullest, and then the Parkinson's will no longer control me and really revel in the gift that Parkinson's gave me, how to be more vulnerable and loving and caring in an open way to people.
Das klingt wirklich sehr schön, dankbar, weise und reflektiert. Hattest du das Gefühl, das war wirklich so, dass er so ein Stück weit auch an eine persönliche Erlösung gekommen ist?
Ich glaube schon. Und ich muss sagen, also witzigerweise macht mich das auch gerade absolut emotional, weil mein Vater eben auch gerade an so einem Punkt ist. Und eben diesen das, was Rick geschafft hat, emotional, mental, das ist nicht sein Wesen, das tut er nicht. Und deshalb bewundere ich, wie gesagt, Rick so sehr und finde, dass mehr Menschen einfach Rick sehen sollten. Und das, was er, also er, wenn man ihn sieht, er ist wirklich, ihm geht's physisch so schlecht. Und in so einer Situation kann man eigentlich, also wenn da nicht aufgibt, ja, also das ist ganz normal, da aufzugeben eigentlich. Aber dann nicht aufzugeben, das ist einfach erstaunlich.
Du selbst hast ja auch versucht, andere Wege zu gehen, um deine Epilepsie zu behandeln. Hattest du da so ähnliche Erkenntnisse wie Rick?
Ja, ich hatte vor allem auch erstmal ähnliche Tiefschläge, und zwar richtig böse Tiefschläge. Also ich glaube, du hast es schon erwähnt, ich bin mehrfach wirklich, wirklich böse auf den Kopf gefallen, während ich Anfälle hatte, wo ich wirklich auch Glück hatte. Deshalb sage ich auch, also dieser ganze Versuch hat auch ein großes Stück Naivität mit sich gebracht oder hatte in sich. Aber ich bin einfach irgendwie ein Dickkopf und habe nicht aufgegeben. Und habe dann irgendwann, habe mehr Menschen getroffen, die eben auch in dem Film zu sehen sind, wie zum Beispiel Junius, der einen Schlaganfall hatte und die Konsequenzen daraus mit Hypnose therapiert hat. Und er ist selbst auch Hypnosetherapeut, ein ganz toller. Und dann dachte ich, naja, ich hatte schon fast aufgegeben an dem Zeitpunkt, weil ich so viele Anfälle hatte und ich dachte, ich kann mir zum einen nicht mehr Alternativen leisten, weil die werden ja nicht von der Krankenkasse bezahlt. Und ich als Filmemacherin ist man einfach sehr weit weg vom Reichtum meistens, vor allem als Dokumentarfilmemacherin. Und dann dachte ich, naja gut, ich bin jetzt hier bei meinem Protagonisten, ich versuch's einfach mal. Ich mache für die Kamera, mache ich mal so einen Versuch und dann gucken wir, was passiert. Und habe wirklich nicht wirklich gedacht, dass das jetzt für meine spezielle Sache was Tolles sein könnte. Ja, und dann hat Junius mit mir Hypnose gemacht. Und danach, wie soll ich es beschreiben? Danach habe ich mich erstmal einfach sehr, sehr gut gefühlt. Und die Wochen danach habe ich irgendwann gemerkt, dass diese Angst, die immer in mir drin saß, vor dem nächsten Anfall und dass mein Körper etwas macht, was ich nicht kontrollieren kann und was ganz schlimm für mich sein kann, die ist weggegangen. Und das habe ich irgendwann einfach so gemerkt und das war total befreiend. Und auch befreiend, weil, wie gesagt, also mit Epilepsie, da lebt man mit Angst, aber es ist ja auch psychisch bedingt teilweise, ne, die Anfälle. So, und wenn ich Angst vor einem Anfall habe, dann kriege ich natürlich tendenziell eher einen.
Der Stress auslöst auch.
Genau, eben. Und deshalb war das ganz überraschend wirklich eine ganz tolle Sache. Und ich bin jetzt ein ganz großer Hypnose-Fan.
Ist das das, was du auch in der Mitte des Films irgendwo anmerkst, dass du gemerkt hast, du musst dich auch mit der mentalen Seite mehr auseinandersetzen, weil du nicht nur deine Medikamente ersetzen willst, sondern einfach dieser andere Weg, der sollte auch ein vollständig anderer Weg sein.
Genau. Wir sind ja so ein bisschen darauf trainiert, dass wir zum Arzt gehen, zur Ärztin gehen und eine Pille bekommen. Und die Pille, die löst dann unsere Probleme oder auch nicht. Aber das ist das, was man tun kann. Wir sind in unserer hiesigen Gesellschaft nicht so richtig 100% daran gewöhnt, dass wir selbst vielleicht auch uns richtig einsetzen müssen für unseren Körper und verschiedene Dinge tun müssen. Und dass nicht nur, dass die Physis ein Teil des Problems sein könnte, sondern auch das Mentale oder die Psyche. Ne? Also ich meine, das kennt man ja eigentlich auch von Bandscheibenvorfällen. Die sind ja teilweise auch psychisch. Also da hat ja auch die Psyche teilweise was mit zu tun, ne? Sagen viele. Und es ist einfach ein Zusammenspiel. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, ach Jasmin, du hast ja nur versucht, hier irgendwelche anderen Dinge in dich reinzuschmeißen. Und gar nicht wirklich auf dich richtig geachtet und richtig geschaut, was sonst mit dir in dir vorgeht. Genau, und die Phase kam dann und das war eine ganz belohnende.
Wenn wir mal insgesamt drauf blicken, deine Reise bringt dich an sehr unterschiedliche Orte. Du probierst chinesische Heilkräuter, damit ging es ja auch los. Ernährst dich gesünder, probierst CBD-Öl, machst eben besagte Hypnosesitzungen, fliegst am Ende des Films sogar in den südamerikanischen Regenwald, um dort an einer schamanischen Ayahuasca-Zeremonie teilzunehmen. Hören wir mal kurz rein. Insgesamt 4 Jahre dauert deine Suche an. Wie würdest du sagen, war dein Fazit?
Mein Fazit ist, dass es immer weitergeht. Die Suche ist nie zu Ende. Wenn man wirklich heilen kann, ich persönlich meinen Körper nicht, aber ich kann versuchen, auf einem bestimmten Level zu sein, dass es mir gut geht. Und das Leben bietet so viele verschiedene Phasen und so viele verschiedene Ups und Downs. Und es geht immer darum zu gucken, wie kann ich das jetzt am besten lösen, physisch, mental.
Ist das bei all diesen verschiedenen Dingen, die du unternommen hast, vielleicht das Zentralste? Das hast du ja eigentlich auch schon angedeutet, dieser Grundgedanke, ich kümmere mich um mich und finde heraus, was mir selbst gut tut und klemme mich dann dahinter.
Ja, ich denke schon. Also das kann man tun, kann man auch nicht tun. Ich bin jemand, die das tut, manchmal ein bisschen zu wenig und dann merke ich das. Ja, aber genau, ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung, die du da geliefert hast jetzt.
Dein Film will auf keinen Fall konkrete Tipps geben, aber du hast halt einfach Menschen bei deren Reise begleitet. Deine Reise, was machst du heute anders als vor deiner Reise?
Was mache ich anders? Also ich bin immer noch Veganerin, ernähre mich so gesund wie möglich, aber der eine oder andere Kuchen schleicht sich dann doch nochmal in die Diät rein. Und ich achte sehr viel mehr auf mich selbst und ja, ich glaube, das ist das, was ich anders mache. Ich bin immer noch, ich nehme am Ende des Films dann wieder meine Tabletten, aber sehr viel weniger, als ich am Anfang genommen habe. Dafür bin ich eben mittlerweile auch dankbar. Also ich kann jetzt dankbar sein an die Pharmamedizin und diese Menschen, die diese Medizin erforscht haben, die mir eben doch auch hilft. Und kann das mit Dankbarkeit annehmen, mache aber gleichzeitig eben noch, ja, alles andere drumherum, sodass ich da nicht zu viel nehmen muss, sagen wir so.
Gab es bei deiner Suche, bei deinen Recherchen einen Ansatz, mehrere Ansätze, die dich besonders angesprochen, fasziniert haben?
Ja, also ich habe natürlich mit vielen Medizinern und Medizinerinnen geredet. Unter anderem mit einem Mann, das ist der Professor Dr. Dr. Pschuntek hier in Deutschland. Und er ist einer der führenden Parkinson-Experten weltweit. und hat eine integrative Methode entwickelt. Also er ist nach Indien gegangen und hat dort geforscht, wie machen die das denn mit Parkinson, und hat gemerkt, ja, die behandeln Parkinson hauptsächlich basierend auf dem Mikrobiom, also auf anderer Ernährung. Genau das, was unsere Protagonisten im Film machen auch und was ihnen auch geholfen hat. Und Dr. Pschuntek sagt, was ich ganz toll finde, dass man eigentlich doch eine Weltmedizin entwickeln müsste. Eine Weltmedizin, in der wir uns alle gegenseitig zuhören. Die der traditionellen indischen Medizin, der traditionellen chinesischen Medizin und anderen Medizinen und die westliche Medizin an einem Tisch. Alle besprechen, wie behandeln sie eine gewisse Krankheit, und dann schaut man, wie kann man das zusammen umsetzen und was macht Sinn. Und genau das hat er eben gemacht, das machen auch andere, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz.
Die Filmemacherin Jasmin C. Rahms. Mehr über sie und ihre Arbeit in ganz unterschiedlichen Rollen beim Film finden Sie natürlich im Netz. Der Film, über den wir sprachen, heißt Heil dich doch selbst, und auch ihn finden Sie in gängigen Streaming-Portalen. Liebe Jasmin, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für dich.
Dankeschön, ebenfalls. Gute Gesundheit.
Danke dir. Alle Plus-1-Geschichten finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Wenn Sie uns abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und wenn Ihnen Plus-1 gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung. Sie kennen möglicherweise Serien wie Charité Intensiv Station 43 von ihm. In unserer zweiten Plus-1-Podcast-Folge dieser Woche ist der Dokumentarfilmer Karl Giersdorfer zu Gast. Er erzählt unter anderem, was ihn als Filmemacher besonders bewegt.
Und ich konnte es nicht drehen. Da gibt es sehr, sehr wenige Aufnahmen davon, weil ich konnte es nicht drehen, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt völlig unangebracht, und ich würde quasi den Angehörigen jetzt diesen letzten Moment stehlen, weil ich mir immer gedacht habe, die merken, dass ich da bin, und deshalb können sie sich dem jetzt nicht zuwenden, was eigentlich wichtig ist, nämlich sich von ihrer Tochter zu verabschieden.
Der Dokumentarfilmer Karl Giersdorfer in unserer aktuellen zweiten Plus-1-Folge dieser Woche. Ich sage danke, bis bald und machen Sie es gut. Plus-1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur, die Redaktion unseres Filmgesprächs Emily Ulbricht, Technik Eugenie Kleesattel, Producer Jochen Dreyer, moderiert habe ich, Utz Dreger.